Okay, sorry. Also nochmal guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und soll auch Grüße aus der christlichen Gemeinde Otto Beuren mitbringen. Wir wollen uns heute Morgen einen Text anschauen aus dem Buch Esra. Und es wäre schön, wenn ihr den zusammen mit mir aufschlagt. Ich schätze mal, der Haupttext wird hier sichtbar sein, aber wir werden noch die eine oder andere Stelle vorher und auch nachher gemeinsam lesen. So in den 1990er Jahren hat mein Vater mal von einem Schreiner einen Einbauschrank sich machen lassen für uns und meinem Elternhaus im ersten Stock. Das war so ein schweres Eicheteil, das kann man immer noch besichtigen. Mit 4 Facetten. Wisst ihr, was Facetten sind? Also 2 Türen und die Türen haben ja oft diese Facetten drin, also diese, weiß ich, was ist das Synonym dafür? Schwer zu erklären, gell? Haben wir hier keine Facetten. Aber ich hatte kurz zuvor einen Kurs mitgemacht in der Volkshochschule. Kerb- und Reliefschnitzen. Hört sich gut an, gell? Und mein Vater hat sich gedacht, naja, wenn der Bursche sowas macht, dann kann er ja in diese Facetten etwas reinschnitzen, Reliefs. Und ich wollte meinem Vater natürlich eine Freude machen, außerdem hat mich diese Aufgabe gereizt und so habe ich mich ans Werk gemacht. Ich habe also diese Ornamente entworfen auf Papier, das war ungefähr so große 20 cm Durchmesser etwa, alle rund, unterschiedlich in der Ausführung. Und dann habe ich das erste auf das Holz übertragen und dann zum ersten Schnitt angesetzt. Und ich bin total erschrocken, wie hart das war. Bei der Volkshochschule, da hatten wir das Holz, das man nehmen sollte, wenn man das lernt. Wer weiß, was das ist, das weichste oder beste Holz? Lindenholz, genau. Natürlich war mein Vater kein Schrank aus Lindenholz, sondern Eichenholz. Und im Vergleich zu Eichenholz ist Lindenholz wie Butter. Und das war wirklich anstrengend. Und ich habe so relativ am Anfang schon den Mut verloren. Vielleicht kennt ihr das auch, ja, ihr fangt was an. Oh, das ist ja viel schwerer als gedacht. Und das war wirklich eine mühsame, schwere Geburt, bis das erste Relief fertig war. Und so ungefähr nach 1-2 Wochen war es dann tatsächlich fertig, aber ich war irgendwie fertig auch, ja, durch. Ich wollte erstmal nichts mehr sehen, meine Hände haben geschmerzt, ich hatte Blasen an die Finger und ich habe die Arbeit erstmal eingestellt und bin immer wieder an diesem Ding vorbeigelaufen und dachte, es wird wohl nie fertig werden. Und wie es so oft ist, die Eltern helfen da ein bisschen nach. Mein Vater war dann langsam ungeduldig, wann wird das eigentlich mal fertig, so hat er vorsichtig nachgefragt. Und tatsächlich, irgendwann mal, hat mich dann die Muse geküsst und ich habe dann wieder angefangen, mein Schnitzwerkzeug rausgeholt, die Hände hoch, die Ärmel hochgekrempelt und neu angefangen. Und nach relativ kurzer Zeit war dann der ganze Schrank fertig. Tragisch war, dass es gerade nur rechtzeitig fertig geworden ist. Mein Vater ist wenige Wochen danach gestorben. Ja, vielleicht kennst du das, oder wahrscheinlich kennst du das auch, ja. Du fängst etwas voller Begeisterung an und dann gibt's Widerstand. Dann geht's doch nicht so leicht von der Hand wie gedacht. Dann gibt's vielleicht Opposition, Fehlschläge, Rückschläge, Enttäuschung auch von Menschen, vielleicht von dir selber. Und du legst die Arbeit erstmal nieder. Viele wissen das vielleicht, wenn sie sich im Januar anmelden für ein Fitnessstudio. Unser Sohn hat uns erzählt, also bis März sollte man nicht hingehen, da ist noch viel los und danach kannst du dir aussuchen, welches Gerät du nehmen möchtest. Und doch fangen alle recht begeistert an und wollen etwas schaffen. Und heute Morgen wollen wir uns Leute anschauen, die was ganz Ähnliches erleben, und zwar das Volk Israel. Es waren immer viel übrig vom Volk Israel, noch 3 Stämme, die Leviten, die Benjaminiten und die Juden. Sie waren vertrieben worden, verschleppt worden nach Babylon und Gott hatte ihnen den Auftrag gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Aber da ging es auch nicht so leicht von der Hand. Es gab Widerstand von den Leuten, die um Jerusalem herum gewohnt haben. Sie hatten Angst um ihre eigene Haut, um ihre eigene Macht. Sie wollten nicht, dass die Juden da wieder sich sesshaft machen. Es gab auch Unzulänglichkeit in ihren eigenen Reihen und Sünde. Und irgendwann würde die Arbeit dann hingelegt, stillgelegt. In Esra Kapitel 4, Vers 5 lesen wir, was die Leute gemacht haben, die in der Umgebung gelesen haben. Esra Kapitel 4, Vers 5. Die Feinde Israels, sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, bis zur Regierung von Darius, des Königs von Persien. Also man kann sich das vorstellen, eine feindliche Übermacht, die Widerstände sind groß, die Angst ist auch groß, was könnten die mit uns machen? Und in Kapitel 4, Vers 24 heißt es dann, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also die Arbeit an diesem Tempel liegt brach. Und dann geht's doch weiter. Jeschua und Zerubabel, sie fangen wieder an. Dann beklagen sich ein paar Leute bei den Persern. Das dürfen die doch gar nicht. Aber es gibt eine Untersuchung und da kommt raus, ja tatsächlich, das war ein Befehl von Kyros. Dieser Tempel soll wieder aufgebaut werden und mit diesem Rückenwind krempeln die Juden dann die Ärmel hoch und legen los zum Endspurt. Und am Ende von Kapitel 6 sehen wir dann, wie der Tempel vollendet wird. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Werk, das brachgelegen ist für viele Jahre, plötzlich wieder angefangen wird. Welche Faktoren waren dafür ausschlaggebend, dass dieses gewaltige Unternehmen, der Bau eines Tempels auf Ruinen, nicht nur angefangen, sondern schließlich auch trotz widriger Umstände zu Ende geführt werden konnte. Und eine kleine Zusammenfassung, wie das möglich war, gibt uns Esra in Kapitel 6 in den Versen 14 und 15. Und die wollen wir uns etwas genauer anschauen. Esra, Kapitel 6, die Verse 14 und 15, da heißt es, so bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais, des Propheten und Zacharias, des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasaster, des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde fertig bis zum dritten Tag des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Darius. Wir sehen hier einige Prinzipien, von denen wir auch lernen können, denn auch wir sind ja in einen Bau mit involviert. Der Bau des Reiches Gottes, der Bau ganz speziell der Gemeinde. Gott möchte uns damit gebrauchen und mit einsetzen, mit verwenden. Jeden von uns, der ein Kind Gottes ist. Ja, aber da liegt auch manchmal der Bau brach, oder? Es gibt Rückschläge. Es gibt Entmutigung. So manchmal habe ich mir schon gedacht, also Herr, funktioniert das überhaupt mit der Gemeinde? Ja? Es ist wirklich so. Man wird immer wieder entmutigt, enttäuscht. Und doch will Gott, dass dieser Bau weiter gemacht wird, dass er letztendlich vollendet wird. Und es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und wieder neu anzufangen. Vielleicht bist du gerade so in einer Situation, wo du sagst, naja, eigentlich habe ich resigniert, ich bringe mich nicht mehr ein, ich kann ja sowieso nichts. Und ich bin enttäuscht. Ich komme am Sonntag, ja, das mache ich, aber so richtig weiß ich nicht, wie es eigentlich weitergehen soll in meinem Leben, aber auch in der Gemeinde. Dann denke ich, können wir von diesen Prinzipien lernen, die die Juden hier auch uns vorgemacht haben. Wenn du willst, dass die Arbeit am Reich Gottes in der Gemeinde vollendet wird, dann ist zunächst einmal eines wichtig, gehorche dem Befehl Gottes, dem Ruf Gottes. Und Vers 14 haben wir gelesen, und sie bauten und sie vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israel. Eigentlich war es ein Befehl von wem? Einem heidnischen König. Aber für die Juden damals war klar, hier steckt Gott dahinter. Es ist zwar dieser König, der diesen Befehl erlässt, aber da steckt Gott dahinter. Ich glaube, das war so ein bisschen das Gefühl, das viele von uns hatten bei der deutschen Wiedervereinigung, als die Mauer gefallen war, wo viele Gläubige für Jahrzehnte gebetet haben, dass es mal passiert, und dann fällt die Mauer, ja, und Leute fallen sich in die Arme und die Gläubigen haben gewusst, boah, da ist Gott am Werk. Und noch viel mehr muss es in dieser Situation bei den Juden so gewesen sein, weil sie darauf gewartet haben, weil sie eine Verheißung hatten, dass dieser Tempel wieder aufgebaut wird. In Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 4 lesen wir das. Wie das damals war, wie dieser ursprüngliche Ruf ausgesehen hat. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Rufer gehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und das war den Juden bewusst, Gott spricht hier zu uns. Und in Vers 5 heißt es, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin und die Priester und Leviten auf, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und das, was ich faszinierend finde, das, was dann passiert, ist, dass Hunderte, Tausende von Menschen, wie von unsichtbarer Hand bewegt, hunderte Kilometer zurücklegen, um zurückzugehen. Ja, wohin? Auf einen zerbombten Schutthaufen, wird man heute sagen. In eine zerstörte Stadt. Manchmal, wenn ich das so gelesen habe, gedacht, naja, endlich zurück in die Heimat, oder? Habt ihr das auch gedacht? Endlich zurück in die Heimat, aber ich glaube, das war nicht so. Was war ihre Heimat? Ihre Heimat war zum großen Teil für viele Leute Babylon. Das war ihre Heimat. Jeremia hat sogar mal einen Brief geschrieben an die Leute im Exil und sagt, baut Häuser und wohnt darin. Ja, so viele Häuser gab es in Jerusalem nimmer. Die hatten dort ein Haus. Also denen ging es so wie uns. Ja, wir haben ein Haus, wir haben eine Wohnung. Da, wo wir zu Hause sind. Und das war für sie Babylon. Da war die Tochter im Klavierunterricht. Hatte eine Reitbeteiligung, stellt euch vor. Ja, und der Junge, der Bruder, hat beim Fußballverein in Babylon mitgespielt. Die waren da integriert, das war ihre Heimat. Da waren alte und junge Leute. Die Alten haben sich schon erinnert, was da in Jerusalem war. Wie das damals war, wie der Tempel ausgesehen hat. Aber da sind auch Kinder auf die Welt gekommen, die da aufgewachsen sind, die im Kindergarten waren, die integriert waren in diese Gesellschaft. Das war ihre Heimat. Und das haben sie verlassen. Sie haben diesem Ruf gehorcht und haben sich aufgemacht, um auf einem Trümmerhaufen einen Tempel wieder aufzubauen, Stein für Stein und Balken für Balken. Und das ist etwas sehr Erstaunliches. Ja, Gott spricht und seine Leute tun, was er sagt. Eigentlich sollte man meinen, das ist selbstverständlich, oder? Gott spricht und wir tun, was er sagt. Aber ich frage mich, ist es wirklich so selbstverständlich in meinem Leben und auch in deinem? Wäre ich bereit, das zu tun? Was hatten die Juden damals für einen Ruf? Sie sollten den Tempel wieder aufbauen, ihre Heimat verlassen, wo sie sich's bequem gemacht hatten, wo sie sich's eingerichtet hatten, den Umständen entsprechend. Und sie sollten sich aufmachen. Was bedeutet das? Veränderung. Und das fällt uns immer schwer, oder? Jetzt sind unsere Kinder ausgezogen, jetzt hocken wir in dem großen Haus drin. Und wir sehen auch, dass ältere Leute, noch eine Generation älter, die sitzen immer noch in ihrem Haus und jetzt wird es schwierig. Und wir denken ja, wie lang sollten wir jetzt noch bleiben? Und ich sage euch, die Trägheit der Masse, also die Masse ist größer geworden, ja, aber auch die Trägheit, dass wir da uns verändern. Die Vorstellung, was du alles machen musst. Du musst das Haus verkaufen, du musst da irgendwie die ganzen Möbel loswerden und dann vielleicht in eine kleine Wohnung ziehen. Also das fällt schwer, oder? Und das hat ja noch gar nichts mit Jüngerschaft zu tun, mit dem Befehl Gottes. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und diese Leute haben das auf sich genommen, freiwillig. Die hätten auch da bleiben können in diesem Babylon, vielleicht ein Bild für die Welt. Sich da weiterhin gut gehen lassen. Vielleicht ziehen wir nach, wenn die Kinder aus der Schule sind. Oder wenn wir mal in Rente sind. Da kann man so viele Sachen machen, ja. Ich meine, da hat man ja auch die Erfahrung, da kann man sich da so richtig schön einbringen in dem Werk Gottes. Und das hat sich wahrscheinlich auch so der eine oder andere gedacht. Und dann kommen sie zurück. Und es ist nicht eitel Sonnenschein, ja. Da hat einiges nicht funktioniert. Ja, das waren schwierige Leute, die da drumherum gelebt haben, aber sie selber waren auch schwierig. Immer wieder lesen wir im Buch Esra und Nehemia, dass da auch Spannungen und Zerwürfnisse und auch Sünde in ihren eigenen Reihen war. Und dann diese Umstände, also wenn man das so manchmal sieht im Gazastreifen, wie das alles zerbombt ist und so weiter, kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass da noch Menschen leben. Aber so in etwa stelle ich mir das vor, da war das damals in Jerusalem zerstört. Da gab es keinen Aldi mehr. Nicht mal ein Edeka. Kein Tante-Emma-Laden, nichts. Ja, die mussten sich alles irgendwie neu erarbeiten. Keine Reitbeteiligung, keinen Klavierunterricht. Aber was soll aus den Kindern werden? Da gab es nicht mal eine Schule. All diese Gedanken müssen den Leuten durch den Kopf gegangen sein. Und trotzdem haben sie diese Entscheidung getroffen. Was können wir von ihnen lernen? Auch wir haben einen Ruf, oder? Wir sollen keinen Tempel bauen, aber wir sollen mithelfen, die Gemeinde zu bauen. Und das hast du zumindest vorher gesungen, wenn du beim Abendmahl dabei warst. Er hat mich in seine Gemeinde gestellt und macht, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Stimmt das, was wir da singen, oder? Also wir haben auch einen Auftrag, wir sollen da mithelfen. Und wie wir noch sehen werden, wir haben es auch bequem eingerichtet. Für uns bedeutet es vielleicht auch manchmal, sich aufzumachen. Dieser Auftrag, der beginnt ja mit einem Befehl. Geht nun hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Schöpfung, so heißt es in Markus Kapitel 16, glaube ich, oder Matthäus 28, 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ach du meine Zeit, jetzt muss ich doch noch in die Mission. Ja, Wahnsinn. Ja, wo das Wasser so schmutzig ist. Also ich hatte da mal total Angst davor, dass Gott das von mir will. Ich habe mich 1988 durch Gottes Gnade bekehrt und ihr wisst, also da war ich 22, ja, also so richtig. Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ja, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich habe ja nicht viel gehabt damals. Also die Freundin hat Schluss gemacht. Die habe ich auch noch mal gehabt. Als Student hat man nicht so viel, ja. Aber Herr, du kannst alles haben, was ich so habe, ja. Aber bitte nicht in die Mission. Also, weißt, da muss man sich gegen Malaria impfen lassen, oder? Das ist ja ekelhaft. Dann gibt's da Schlangen. Skorpione und da ist immer so heiß. Ja, also ich komme da gar nicht so damit klar. Und ich habe da wirklich Angst gehabt. Ich bin in Buxheim aufgewachsen. Ich hoffe, ihr kennt alle Buxheim. Einfach der Eller entlang, ein bisschen Richtung Ulm und da kommt auf der rechten Seite Buxheim. Und ich wollte da nicht weg. Ich wollte mich nicht verändern. Und trotzdem haben wir ja einen Auftrag. Geht nun hin in die ganze Welt. Naja, die erste Sache ist das, der erste Weichmacher. Die Welt, die ist ja nicht nur irgendwo in Afrika oder Lateinamerika oder sonst wo, sondern die beginnt ja vor deiner Haustür, oder? Also, da können wir mal durchatmen. Für die meisten von uns bedeutet es nicht, Malaria impfen lassen. Muss man nicht machen, ja? Bei uns gibt's das noch nicht. Die kommen ja immer weiter nördlich, glaube ich. In Italien gibt's das schon, ja? Aber wir dürfen tatsächlich hier bleiben. Und das ist ja mal für manche von euch besonders gut. Also, ihr tut's euch wahrscheinlich ein bisschen schwer, so wie ich, irgendwelche Sprachen zu lernen, oder? Also so Französisch, das hat mir das Genick gebrochen in der Gymnasium. Ich habe gleich gewechselt in die Realschule, ja. Oder dann noch irgendwelche Stammessprachen. Das müssen wir nicht machen. Aber wir haben trotzdem einen Auftrag. Geht nun hin in diese Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist ein Auftrag. Boah, ich bin dann Hasenfuß. Und wenn ihr wollt, könnt ihr am Schluss auch noch da bleiben, dann könnt ihr mit mir sprechen, wie das als Leben als Hasenfuß so ist. Ja, ich habe wirklich Angst, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Ich denke, die denken von mir, ich bin blöd oder zurückgeblieben oder rechtsradikal oder irgendwas. Ja, mir ist es immer so wichtig, was die Leute über mich denken. Das ist falsch, ja, aber es ist so. Und mir fällt dann oft auch gar nicht so das Richtige ein. Ja, ich denke mir dann mal, es wäre eine Gelegenheit gewesen, so. Vorher, aber das ist dann schon vorbei, die Situation. Aber der Befehl geht ja auch noch weiter. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und es passiert in der Regel in der Gemeinde, ja. Dass Christen ein Zuhause finden, wo sie, wenn sie zum Glauben gekommen sind, eine Heimat haben. Eine neue Heimat. Nicht mehr Babylon, sondern ein zu Hause, mit all den Schwierigkeiten, die es in der Gemeinde gibt, mit all den schwierigen Leuten, die es da gibt, mit all der Sünde und den Zerwürfnissen und den Ungereimtheiten, mit denen man so leben muss, wo Paulus nicht umsonst sagt, wir sollen einander ertragen, aber es ist doch eine wunderbare Einrichtung. Gott hat uns Gemeinde geschenkt und wir sollen mithelfen, dass diese Gemeinde weiter gebaut wird. Man kann ja auch verwalten. Also ich bin eher ein Verwalter. Kennt ihr den Unterschied? Ja? Also ich habe jetzt auch bei der Arbeit die Position gewechselt. Bei der Führungskraft, da wollen die immer, dass die so Visionen haben. Ja, Strategien und so. Der bin ich gar nicht. Ja? Ich bin eher so ein Verwalter. Ja, also von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Wir schauen halt, dass wir irgendwie so durchkommen bis zur Entrückung. Ja, aber ich meine, das Problem ist ja, wir werden alle älter und irgendwann, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann sitzen halt die 5 Hansel, ja, und die im Gehwagen herkommen. Gemeinde muss wachsen, äußerlich, aber auch innerlich, damit es weitergeht, damit dieser Bau irgendwann mal verändert wird. Und die Frage ist, wenn Gott dich ruft, bist du bereit? Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, es muss jetzt nichts Dramatisches sein oder so, in die Mission oder irgendwas Spektakuläres, aber wenn er dir eine Sache aufs Herz legt, bist du bereit, es zu tun, auch wenn es für dich Veränderung bedeutet. Bist du bereit, hinzugehen? Geht nun hin und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Bist du bereit, vielleicht auf Bequemlichkeit zu verzichten? Das letzte Mal, als ich diese Predigt wo gehalten habe, hat jemand gesagt, naja, ich habe ja auch gesagt, jeder, du hast ja eine Gabe bekommen von Gott, ja? Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben, die wir in der Gemeinde einbringen. So, ja, dieser Stress mit der Gabe und so weiter. Das habe ich bis heute nicht rausgefunden, was meine Gabe ist. Ich will ja keinen Stress machen, aber es gibt Gaben, oder? Und jeder von uns hat eine Gabe bekommen, mindestens eine. Und wir sollen sie einbringen zur Auferbauung der Gemeinde. Und bis du herausgefunden hast, was diese Gabe ist, dann kannst du die ganzen anderen Sachen machen, die auch noch in der Bibel stehen, wo man keine Gabe dazu braucht. Was sind das für Sachen? Dass man einander ermutigt, ermahnt, erträgt, liebt. Ja, das sind, da braucht man keine spezielle Gabe oder so weiter, oder? Eine Salbung von Gott. Nein, das können wir einfach so tun. Da sind wir aufgerufen dazu, das zu tun. Gott zu dienen mit dem, was wir haben. Und das haben die Leute damals auch gemacht, als sie an diesem Tempel gebaut haben. Gott ruft dich und die Frage ist, was ist deine Antwort? Hast du jemals schon zu Gott gesagt, Herr Jesus, hier bin ich und mein Leben, ich möchte es auf diesen Altar legen. Wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit ihm geben. Nur darin liegt Gewinn. Er ist das Lebenssinn. Glaubst du das? Also wir haben ja alle nur ein Leben. Das ist viel. Manchmal kommt es einem ziemlich lang vor. In der Schule war das so. Im Technologieunterricht besonders. Und manchmal geht es total schnell. Hat man den Eindruck, die Zeit geht trotzdem vorbei. Mit gleicher Geschwindigkeit und irgendwann sind wir am Ende. Und die Frage ist, was haben wir gemacht in dieser Zeit? Haben wir das gemacht, was Gott von uns möchte? Hast du jemals schon mal gesagt zu Gott, ich möchte das tun, was du sagst? Zeig mir, hier bin ich, sende mich. Das wäre doch schön, oder? Ich möchte euch etwas dramatisches Beispiel vorlesen von einem Missionar. Ein Buch zu Hause, habe ich zu Hause von einem Mann namens Bruce Olsen. Ihn hat der Ruf Gottes bei einer Missionskonferenz erreicht. Und wie schon gesagt, nicht jeder von uns muss in die Mission gehen, aber das zeigt ein bisschen, dass dieser Mann einen inneren Kampf auszustehen hatte. Und den haben wir vielleicht auch vor uns. Dieser Bruce Olsen, er sagt, einer der Missionare, der bei einer Missionskonferenz sprach, Mr. Rayburn, diente in Neuguinea. Er war von kleiner, untersetzter Gestalt und auf seinem Gesicht lag ein beständiger Ausdruck der Überraschung. An dem Abend, als er sprach, trug er ein giftgrünes Hemd, schwarze Hosen und schmutzige Turnschuhe. Ich war überrascht, dass sich jemand so schlampig anziehen würde, um in einer Gemeinde zu sprechen, doch bald erkannte ich, dass er eine kraftvolle Botschaft hatte. Der Saal war voll und ich hatte über Neuguinea gelesen und freute mich auf seinen Bericht aus erster Hand. Mr. Rayburn führte Filme vor, die er gedreht hatte. In einer Szene aß ein Mann eine Ratte. Man konnte nur den Schwanz der Ratte aus dem Mund des Mannes hängen sehen und dann flutsch war er weg. Der Kerl dort, der die Ratte isst, er ist kein Christ, erklärte Mr. Rayburn. Armer Bursche, dachte ich mir und erinnerte mich daran, wie übel ich mich gefühlt hatte, bevor ich gläubig geworden war. Aber es gab noch andere Bilder, einige von extremster Armut inmitten moderner Städte, andere von Eingeborenen und ihren seltsamen Kleidern, Häusern und Essgewohnheiten. Und dann machte Mr. Rayburn seinen Appell. Diese Leute hungern, sie sterben an Krankheiten, sie leben in Unwissenheit, sie ernähren sich von Ratten. Aber die meisten von ihnen hungern nach der Erkenntnis Jesu Christi. Sie sterben und sind verloren, weil sie Jesus Christus nicht kennen, der sie von ihren Sünden erretten kann. Wie kannst du nur bequem auf deinem Stuhl sitzen und das einfach so hinnehmen? Und dieser Bruce Olsen, er beschreibt dann, wie er von Albträumen und so weiter geplagt wird und wie Gott ihm einfach keine Ruhe lässt und wie er so mit Gott argumentiert. Also er hat schon verstanden, das wäre eigentlich schon was für ihn, ja, dass er da hingeht. Noch Wochen nach dieser Konferenz rang ich mit Gott. Warum willst du unbedingt einen Missionar aus mir machen, Herr? Warum kann ich dir nicht als Diener hier als dein Diener in Minneapolis bleiben? Es war mein Ziel gewesen, Professor für Linguistik zu werden und einen Doktortitel in Philologie zu erwerben. Aber irgendetwas in mir sagte mir, das ist nicht das, was Gott mit dir vorhat. Hör zu, Gott, diese Missionare sind lächerlich. Anwesende bitte ausgeschlossen. Sie tragen Turnschuhe auf der Kanzel und ihre Gebetsbriefe sind nicht einmal im vernünftigen Deutsch geschrieben. Und ihre Theologie, erst immer zu reden sie von Hölle und Verdammnis. Wo ist denn da ihre Liebe zu den Leuten, unter denen sie dienen? Sie sind Versager, Herr. Sie sind unfähig, im normalen Leben zurechtzukommen. Und deshalb gehen Sie als Missionare hinaus. Aber ich kann doch hier Erfolg haben, Vater. Jeder wird mir da zustimmen. Warum sollte ich mit nackten, hungernden Leuten arbeiten? Und dieser Bruce Olsen erklärt dann, wie Gott ihm niemals erklärt hat, warum, aber dass er ihm schon klar gemacht hat, es ist dein Auftrag. Und dieser junge Mann war damals 19 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Und völlig naiv bucht er sich ein Ticket nach Venezuela, läuft einfach zu Fuß in den Urwald, bis er irgendwelche Menschen trifft, ja, den Stamm der Mitilones, die bisher unerreicht waren, und bei ihnen bleibt. Es ist wirklich Gottes Gnade, dass der überlebt hat, der Mann. Aber was wir hier sehen, ist, da war ein Mensch, der diesen Kampf mit Gott gekämpft hat, der bereit war, das zu tun. Ja, und wahrscheinlich 99% von uns müssen nicht nach Venezuela in den Urwald laufen. Die meisten von uns werden niemals mit Schlangen oder Malaria zu tun haben. Aber die Frage ist, hast du diesen Kampf schon mal gekämpft, das mit Gott gerungen, Herr Jesus, ich möchte bereit sein, dahin zu gehen, wohin du mich haben willst. Das zu tun, auch wenn es hier ist, in Kempten oder wo ihr auch herkommt, was du willst. Gott hat echt Humor. Ich weiß nur, als ich mich da durchgerungen habe in einem Akt der Selbstverleugnung, sagte er, Herr, und wenn du willst, dann gehe ich sogar ans andere Welt, ans andere Ende der Welt. Ja, glücklicherweise war das für mich Kalifornien. Und glücklicherweise habe ich da meine Frau kennengelernt. Aber hast du das schon mal gemacht, dein Leben auf den Altar Gottes gelegt und dem Ruf Gottes gehorcht? Die Leute damals haben das gemacht. Sie haben diesen Ruf Gottes, waren sie gehorsam und haben unheimliche Entbehrungen auf sich genommen. Noch eine zweite Sache lernen wir von ihr. Wenn du willst, dass die Gemeinde Gottes wächst, dann bleibe empfindsam für das Reden Gottes. In Vers 14 heißt es, so bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos. Also Gott hat diese Leute, die da aus Babylon kamen und auf diesem Trümmerhaufen angefangen haben, einen Tempel zu bauen, nochmal zu ihnen gesprochen. Wieso war das nötig? Naja, das merkt man, wenn wir die Botschaften dieser Propheten lesen. Da gab es diesen Haggai. Ich lasse es euch nicht aufschlagen, das ist schwierig zu finden, so kurz vorm Neuen Testament, ja. Ein kleiner Prophet. Was war seine Botschaft? Wer weiß das? Was war die Botschaft eines Haggai? Richtet euer Herz auf eure Wege. Ja, wie können wir das übersetzen? Ja, schaut mal, wie ihr lebt. Und da gab es was ganz Konkretes. Eine Botschaft oder eine konkrete Anklage lautet in Haggai Kapitel 1, Vers 4, ihr braucht es nicht aufschlagen, da fragt Gott die Juden durch Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus Gottes verödet daliegt? Die haben sich getäfelte Häuser gebaut. Das waren jetzt wahrscheinlich keine Schindeln oder so, wie bei uns im Allgäu, auf so einer Berghütte, ja. Aber es deutet an, das war was Besonderes, oder? Solche Schindeln. Ich weiß nicht, was wir bei uns so haben. Vielleicht habt ihr Steine aus der Toskana bei euch in der Einfahrt, ja? Ich habe schon ein paar Mal schlechtes Gewissen gehabt, wir haben nur Haarsteine. Hat jemand von euch auch noch Haarsteine? Also auf denen kann man fahren, ja, Josef, gell? Da kann man immer noch fahren. Aber Haarsteine, sage ich euch, sind out. Haarsteine kauft halt keiner mehr. Ja? Die gibt's bloß noch gebraucht. Und es gibt Leute, und ich war schon versucht, echt, ohne Witz, die ganze Einfahrt aufreißen zu lassen und die Haarsteine rausreißen zu lassen, oder? Ich glaube, das wäre so ein bisschen das Äquivalent für diesen getäfelte Häuser. Wir haben es uns schon schön eingerichtet, oder? Paulus sagt, wir sollen zufrieden sein, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben. Jetzt legen wir das schon ein bisschen breiter auf. Also Nahrung, wissen wir, was das ist? Bedeckung, das sind die Kleider, aber auch ein Dach über dem Kopf, okay? Aber das Dach über dem Kopf, das schaut schon toll aus, oder? Und da kann man auch, wenn man mit Hornbach in der Nähe, kann man alles Mögliche da machen. Was es da alles gibt, ja? Du kannst ein ganzes Leben an dem Haus verbringen, das noch schöner werden. Unser Haus, unsere Stadt, unser Dorf soll schöner werden. Getäfelte Leute. Und das waren die Leute auch, ja? Die haben natürlich in Jerusalem erstmal was selber aufbauen müssen. Das war nicht das Problem, dass sie sich ein Haus gebaut haben. Was war das Problem? Das getäfelte Haus. Das war was Besonderes, ja? Und was war die Folge? Ja, das steht ja hier in Hagai Kapitel 1, Vers 4, während dieses Haus verödet daliegt. Also, man kann sich das so vorstellen, wie wir es ja auch kennen von unserem eigenen Leben, oder wenn wir ehrlich sind. Es gibt so viel, was man machen kann und was machen muss auch, ja. Also, wenn du Familie hast, die Brötchen müssen verdient werden, du brauchst plötzlich eine ganz andere Infrastruktur. Also, als wir geheiratet haben, wir hatten einen Ford Fiesta. Ja, und dann plötzlich fährt man mit so Bussen rum, ja. Die da irgendwo aus Italien oder aus Japan kommen, Suzuki-Bus, das war früher der typische Christenbus, ja. Also man braucht da viel mehr. Und plötzlich, also als unsere erste Wohnung, das war so eine 1,5-Zimmer-Wohnung, da haben wir gehaust, ja. Und dann haben wir uns umgeschaut, 2 Kinder gehabt. Jetzt haben wir 1000 Quadratmeter Grundstück und 166 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, Wahnsinn. Ja, und da gibt's ja alles Mögliche, was wir machen. Also totaler Renovierungsrückstand bei uns im Haus. Ihr könnt wahrscheinlich bis zu meiner Rente und darüber hinaus an diesem Haus was machen. Da noch was täfeln und da noch was. Geht's euch aus, oder? Also du hast ein Grinsen auf dem Gesicht. Du weißt genau, was ich meine, oder? Ja, ihn habe ich gemeint. Aber es gibt ein paar andere, die genau wissen, was ich meine, ja? Also es ist ja auch was Schönes. Man hat vielleicht hast du einen Bürojob, du kommst heim und du sagst, was habe ich jetzt heute gemacht? Ja, nix. E-Mails abgearbeitet, Excel-Tabellen erstellt und du kommst nach Hause und du kannst, wie das bei der Hornbach-Werbung so toll gemacht wird, dich wirklich verwirklichen in diesem Haus. Aber es gibt noch eine Alternative. Das Haus, was passiert mit dem einmal? Also, wenn man es nicht gleich ganz so dramatisch sieht, das kannst du vererben. Aber jetzt lese ich gerade das Buch Prediger. Du weißt nicht, was der das bekommt, mit dem Haus macht. Der reißt die ganze Täfelung weg, die ganzen Steine aus der Toskana. Der will Haarsteine haben. Ja? Die sind Retro-Stil. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Und irgendwann mal wird er das wieder übergeben und irgendwann mal wird das alles in Schall und Rauch aufgehen. Wird nichts mehr da sein. Das tolle Haus, die tolle Einfahrt, die Steine aus der Toskana, selbst die werden verbrennen. Und Hagai hat da das Gewissen angesprochen. Und das macht er bei uns ja auch, ja? Wo ist unser Fokus im Leben, um unsere eigenen Fälle ins Trockene zu bekommen? Oder sind wir besorgt um die Dinge Gottes? Zacharja war ein Prophet, der hat in die Zukunft geschaut. Das war nicht der Mahner, sondern der Ermutiger, der Hoffnungsgeber. Der hat gesagt, Leute, schaut mal diesen Schutthaufen an. Ihr baut da mit primitivsten Mitteln einen Tempel wieder auf und der wird nicht so schön sein wie der von vorher. Und da wird die Herrlichkeit Gottes auch nicht einziehen, wie es schon mal war beim Tempel Salomos. Aber irgendwann mal wird von dieser Stadt aus der Messias herrschen. Wow! Ja, das ist doch eine Perspektive, oder? Und das hat sich noch nicht erfüllt, das was Zacharja da gesagt hat. Das kann auch für uns eine Ermutigung sein, dass Gott seinen Plan einhält, dass er mal kommen wird. Für uns zuerst, glauben wir. Und dann auf diese Welt und mal dann wirklich in dieser Welt regieren wird. Aber wir wissen, es gibt ein Leben über der Sonne. So hat es der Prediger gesagt. Wir leben nicht nur unter der Sonne. Und wir sollen nach dem trachten, was droben ist. Und Gott wird uns nicht im Stich lassen. Und die Leute damals, sie haben dieses Reden Gottes durch diese Propheten ernst genommen, oder? Die haben gesagt, du mal so ein Verrückter, ja? Sondern die haben sich das wirklich zu Herzen genommen. Und das ist auch die Frage, was machen wir, wenn Gott zu uns redet? Zu wem von euch hat Gott das letzte Mal durch einen Traum geredet? Ja, blöde Frage. Das kann Gott alles machen. Aber was nimmt er normalerweise her, um zu uns zu sprechen? Ja, genau. Sein Wort, die Bibel. Ja, da haben wir alles drin, was andere Leute geträumt haben, aber auch was Gott ganz konkret zu ihnen gesagt hat, vom Alten bis zum Neuen Testament. Das ist ein wunderbarer Schatz. Ja, wenn wir das selber lesen, oder wenn wir es hören bei einer Predigt oder beim Vortrag oder sonst irgendwas. Und die Frage ist, wie hören wir zu, wenn Gott zu uns redet? Ja, gerade heute Morgen habe ich so ein ausgerechnet, ja, wenn ich heute schon hier über das Thema predige. Da fängst du links oben an und hörst rechts unten auf und fragst dich am Schluss, was haben wir jetzt eigentlich gelesen? Geht's ja auch mal so. Also ich bin da gar nicht aufmerksam dabei. Ich habe halt so einen Bibelleseplan, den kann man abhaken. Und dann war ein Haken dran und ich habe gerade richtig zugehört. Was will Gott eigentlich zu mir reden? Was will er mir durch diese Passage im Buch Hiob, das weiß ich zumindest noch, was will er mir da sagen? Wenn das wirklich Gottes Wort ist, glaubt ihr das? Echt? Ja, dann müssen wir doch anders damit umgehen, oder? Also wenn Gott hier spricht zu uns, dann müssen wir uns Gedanken machen, was will er uns persönlich sagen. Oder auch bei der Predigt. Naja, ich mache manchmal so Seminare, um jungen Brüdern zu helfen, wie man eine Predigt vorbereitet. Und die Nebenwirkungen davon sind, wenn ich eine Predigt höre, dass ich sehr kritisch zuhöre. Hat der eine Einleitung gehabt? Hat die Einleitung zum Thema gepasst? Hat er eine Gliederung gehabt? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber das ist das, wie Gott möchte, dass ich in der Predigt zuhöre. Und vielleicht hast du irgendwelche anderen Sachen, ja? Also wir predigen heute, Das soll es nicht sein. Gott kann wirklich reden zu dir, auch durch eine schlechte Predigt. Ich bin also wirklich mal total beschämt worden, als ich eine Predigt gehört habe und ich dachte, Einleitung hat gefehlt, die Gliederung war nicht transparent und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Keine Illustrationen. Und beim Taufzeugnis hat dann jemand gesagt, und als dieser Bruder gepredigt hat, da hat Gott zu mir gesprochen. Boah, das ist eine Watschen von Gott gewesen. Und vielleicht möchte er auch zu dir sprechen durch so eine schlechte Predigt wie heute Morgen. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Mit welcher Erwartungshaltung? Gene Gibson hat das mal so erklärt. Manche Leute, die sitzen in der Predigt drin, wie sie bei einem Konzert drin sitzen würden. Also bei uns gibt's in Otto Beuren ja diese Basilika, da gibt's oft ganz wichtige Konzerte mit tollen Bands, sagt man da nicht, glaube ich. Orchester, sagt man da. Ja? Die machen wirklich tolle Sachen. Da kommt sogar die Merkel und wie heißt der Ministerpräsident mit den dicken Augenbrauen da? Der den Euro eingeführt hat, gell? Genau. Das wollen wir ihm mal nachlassen. Aber die kommen da, weil das so tolle Konzerte sind. Und da gehen Tausende von Leute rein und die kommen danach wieder raus und die sind die gleichen Leute wie vorher. Oh, das war ein schönes Konzert. Es geht da rein, da raus und man fühlt sich toll. Aber die Veränderung war nicht da, oder? Nö, da ist keine Lebensveränderung da. Und jetzt haben wir hier was anderes wie Musik, die nur schön anzuhören ist. Wir haben wirklich einen Gott, der zu uns spricht durch sein Wort. Und es wäre doch toll, wenn zumindest eine Kleinigkeit sich dadurch ändern würde in unserem Leben. Und dem, was wir verstehen von Gott, wie wir über Gott denken, über unsere Geschwister denken, über andere Menschen denken. Dass wir vielleicht sogar einen Tipp bekommen, wie wir unser Leben verändern sollten. Das wäre doch schön, ha? Glaubt ihr, dass Gott das möchte, dass er zu dir spricht? Ich glaube schon. Und trotzdem höre ich nicht richtig zu. Die Leute damals haben das gemacht. Sie haben offene Ohren gehabt und offene Herzen. Und das war der zweite Punkt. Sie blieben empfindsam für das Reden Gottes. Und vielleicht brauchst du auch noch mal einen Aufrüttler. Ja, du hast dein Leben schon mal dem Herrn Jesus gegeben und gesagt, mach mit mir, was du willst. Aber jetzt sitzen wir in unseren getäfelten Häusern und es ist Zeit, wieder hinterm Ofen hervorzukriechen und wieder die Ärmel hochzukrempeln. Eine dritte und letzte Sache, nutze die Gunst der Stunde. Wir haben das schon mal angesprochen. Da heißt, sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl verschiedener Könige. Kyros, Darius, Artasasta. Das waren alles Könige von Persien. Und Gott hat sie gebraucht, um dieses Werk in Jerusalem zu vollenden oder erstmal anzufangen und dann zu vollenden. Und die Juden haben diese günstige politische Konstellation genutzt, um die Sache Gottes voranzutreiben. Und ich denke da immer so als Anwendung an einen Alois Böck. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Alois Böck, das ist so ein Haudegen, christlicher Haudegen, ja, der überall hingefahren ist, zumindest in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, wo was los war. AC/DC-Konzerte, Papstbesuch. Und ich durfte mal mit ihm nach Leipzig fahren, wo diese Montagsdemos waren, kurz nach der Grenzöffnung. Und das war ein Abenteuer. Warum ist er da hingefahren? Ja, weil das eine Gelegenheit war. Da waren gerade diese Herbststürme, Vivien und Wiebke, erinnern sich die Alten hier noch? Ja, und wir haben da so einen Büchertisch gehabt mit Traktaten. Und ich habe mit aufgepasst, dann hat es diesen Tisch umkaut. Alois war böse auf mich. Und wir haben dann die ganzen Traktate in den Karton rein. Und die Leute sind Schlange gestanden und wollten jeder ein Traktat. Hey, ich habe noch kein rotes bekommen. Ich möchte auch noch ein blaues. Ist es bei euch in Kempten auch so, wenn man in der Fußgängerzone ist, steht, dass die Leute Schlange stehen und ein rotes oder blaues Traktat wollen? Schon mal probiert? Ja, wahrscheinlich stehen die nicht Schlange, aber das war eine Gelegenheit, ja? Und da hat man schon gesehen, da waren da die Zeugen Jehovas und die Scientology, die waren auch da. Und irgendwann haben die Leute kapiert, da muss man aufpassen. Und heute, wenn du in Leipzig Traktate verteilst, ist wie hier halt, oder? Das war eine Gelegenheit. Und die soll man nutzen. Die Memminger bereiten sich jetzt schon vor auf dieses Jubiläum nächstes Jahr, dass diese Bauernartikel da unterschrieben worden sind, Jubiläumsfeiern und so weiter. Was können wir da tun, um das zu nutzen? Aber auch in deinem persönlichen Leben gilt's, günstige Konstellationen zu nutzen. Paulus sagt es immer wieder mal, unter anderem in Kolosser Kapitel 4, Vers 5, kauft die gelegene Zeit aus. Der Herr Jesus sagt, Johannes 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und die allerbesten Möglichkeiten, die meisten noch, hast du, wenn du jung bist. Das sagt der Prediger, der sagt manche Sachen, die sind ein bisschen schräg in diesem Buch, aber da hat er völlig recht. Er sagt, denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Michael und ich, wir haben beide Rückenschmerzen gerade und wir ahnen, dass diese Tage herannahen. Aber wenn du jung bist, hast du nur total viele Möglichkeiten. Also bei uns in der Gemeinde, der Tim sitzt ja da hinten, gell, du kannst es bezeugen, dass es wahr ist, was ich sage, da haben sich jetzt 25 oder 29, 28 Leute angemeldet, jetzt bitte nicht erschrecken und bitte nicht weggehen, ja? Ich höre bald auf, zu einem Bibelkurs. Ja, ist aber Arbeit. Ja, genau. Da haben wir gesagt, Teilnahme freiwillig, Hausaufgabe verpflichtend. Brutal, gell? Wie in der Schule. Und wisst ihr, warum die sich angemeldet haben? Also beim Tim weiß ich es nicht, ja, mit dem habe ich nicht persönlich gesprochen. Aber viele, die haben einem Ruf gehorcht oder sind sie gefolgt, einer Challenge. Gut, gell? Hast du in deinem Leben schon mal eine gute Grundlage gelegt, was zentrale biblische Themen betrifft? Hast du das schon mal selber durchdacht? Naja, also das kann man ja auch auf YouTube oder was auch immer, ja, das ist sicherlich nicht alles schlecht. Aber wisst ihr, was der große Gewinn ist von den Leuten, die jetzt diesen Kurs mitmachen? Die stecken ihre Nase selber in die Bibel rein. Das ist der Wahnsinn. Und ihr habt es vor, wann war das? 1990, da wo ich diesen Schrank da beschnitzt habe. Da habe ich das gemacht. Da hat ein Freund von mir, der Andreas Forster, der hat mit mir und anderen diesen Kurs gemacht. Und ich sage euch ehrlich, das ist nicht übertrieben. Ich zehre heute noch von diesen Kursen. Heute noch. Danach gab es für mich keine großen lehrmäßigen Überraschungen mehr. Das war gut. Das war total wertvoll. Hast du das schon mal gemacht? Das wäre doch was, oder? Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Naja, vielleicht gibt es andere Gelegenheiten in deinem Leben, die du nutzen solltest. Also ich weiß nur eine verpasste Gelegenheit, die fallen uns immer wieder gleich ein. Ja, wenn wir was verpasst haben, ein Freund von mir hat mal bei mir angerufen, von der Bundeswehr, und ich dachte erst, dass er scherzt, aber der hat gemeint, weil sein bester Freund ganz plötzlich mit Mitte 20 einen Herzinfarkt hatte und tot war. Und es tut mir heute nur leid, dass ich dem mit irgendwie meinen Freund da nicht besucht habe und mit ihm über das Evangelium gesprochen habe. Das wäre eine Gelegenheit gewesen. Der war suchend, der war offen, der war berührt, der war am Ende, der hat Hoffnung gebraucht. Das sind Gelegenheiten. Nutzen wir sie. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich bin ja schon ein bisschen älter, mir tut es auch schon im Kreuz weh. Naja, also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich auch nicht mehr. Aber wenn etwas wenig da ist, ist er noch wertvoller, oder? Dann sollte man jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, Herr Jesus, jetzt habe ich so viele Jahre an meinem Haus rumgetäfelt und das und jenes gemacht. Bitte zeig mir, wie ich meine letzten Tage, Wochen, Monate und vielleicht Jahre für dich leben kann. Der Tempel, er ist schließlich vollendet worden. Wir lesen das, oder haben das gelesen in unserem Text. In Vers 15, das Haus wurde fertig. Zum dritten Tag des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Also das hat 21 Jahre gedauert. Lange Zeit, ja, für so einen Tempel. 4,5 Jahre, nachdem die Prophezeiungen Haggais und Zacharias abgeschlossen waren, ist es fertig geworden. Und jetzt kommt's. Die haben sich ja wirklich Zeit lassen. Und menschliche Unzulänglichkeit, falsche Prioritäten. Und trotzdem, wie viele Jahre nach der Prophezeiung, dass Gott sie zurückführen wird, wie viele Jahre später ist der Tempel fertig geworden? 70,5 Jahre. Das war genau das, eine Punktlandung, oder? Also ich finde das total interessant. Also Gott arbeitet mit unserer, also er bezieht uns alles, diese ganze Unzulänglichkeit mit ein. Und trotzdem war es wichtig, dass die Leute damals die Ärmel hochgekrempelt haben. Und ich denke, diese Prinzipien, die wir gerade gehört haben, die sind auch wichtig für uns als Gemeinden, für uns als Gemeinde, dass wir uns einbringen in diesem großen Werk, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, für was auch immer er dich einsetzen möchte, dass du seinem Ruf gehorsam bist, dass du empfindsam bleibst für das Reden Gottes, wenn du sein Wort aufschlägst oder eine Predigt zuhörst, und dass du die Gunst der Stunde nutzt. Der Herr Jesus, er wird sein gutes Wort an uns auch vollenden oder erfüllen. Er wird wiederkommen, wie er es versprochen hat. Und sein Lohn, der kommt mit ihm.